Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. Seite 117. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Fast unmerklich hat der Psalm eine Wendung vollzogen. Und zwar seit dem Punkt, an dem vom dunklen Tal die Rede war. Zuvor redet der Beter von Gott, immer in der dritten Person. Der Herr ist mein Hirte, er weidet mich, er führet mich. Doch auf einmal wechselt dieses Er in die zweite Person, das heißt ins Du. Über Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich, du bereitest vor mir einen Tisch. Es ist eine merkwürdige Lebenserfahrung, dass es oft die dunklen Täler sind, in denen wir lernen, zu Gott Du zu sagen. Wo wir es uns sozusagen nicht mehr leisten können, bloß objektiv von Gott zu reden, weil unsere ganze Existenz auf dem Spiel steht. Wenn ich durch das Tal der Todschattenschlucht gehe, so heißt es wörtlich übersetzt, dann möchte ich nicht über Gott reden, sondern mit Gott. Dann brauche ich keine Religion, ich brauche eine Beziehung. Jemandem, den ich trauen kann, dem ich mich in die Ärmel werfen kann. Ich kenne viele Christinnen und Christen, die mir erzählt haben, dass sie Gott nie näher waren als im Tal der Todschatten, in den finsteren Tälern. Wir alle bevorzugen zwar die Gipfelerlebnisse unseres Lebens, aber oft begegnen wir Gott erst in den Tälern von Angesicht zu Angesicht. Im dunklen Tal ändert sich etwas an der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gemeinsam durchschrittene Täler schweißen zusammen und definieren die Beziehung neu. Anscheinend ist das auch hier in unserem Psalm der Fall. Bis hierher wurde Schritt für Schritt das Bild vom guten Hirten entfaltet. Doch auf einmal passt diese Metapher nicht mehr. Schafe brauchen keinen Tisch. Sie werden auch nicht mit Salböl übergossen und trinken schon gar nicht aus Bechern. Mitten im Psalm wechselt also das Bild. Aus Jahwe, dem guten Hirten, wird Jahwe der Gastgeber. Und die Art, wie er seinen Gast behandelt, zeigt, dass es sich dabei um einen ganz besonderen Menschen handeln muss. Salböl zum Festmahl ist ein Zeichen besonderer Wertschätzung. So geht man mit hochgeachteten Leuten um. Oder auch mit Freunden. Menschen, die das dunkle Tal durchschritten haben, erfreuen sich der besonderen Freundschaft Gottes. Der Glaube, also die Vertrauensbeziehung zu Gott, erfährt eine neue Dimension. Das Verhältnis ist noch enger geworden. Der Gastgeber kommuniziert mit seinem Freund sozusagen auf Augenhöhe, was man in der Beziehung von einem Hirten zu seinen Schafen nun nicht wirklich sagen kann. Selbstverständlich ist die Beziehung zwischen Gott und einem Menschen immer eine ungleiche Freundschaft. Vor einiger Zeit gingen Bilder von der Freundschaft eines Tigers mit einer Ziege um die Welt. Letztere war dem Raubtier in einem Zoo eigentlich zum Fraß vorgeworfen worden, aber aus irgendeinem Grund freundeten sich die beiden miteinander an. Es ist ganz klar, wer von den beiden die Augenhöhe herstellt. Dennoch ist es Augenhöhe. Freundschaft. Dass Gott die Freundschaft mit einem Menschen sucht, das ist ein faszinierender, freilich auch irritierender Gedanke. Ist es nicht vermessen, so etwas zu denken? Immerhin reden wir vom Schöpfer des Himmels und der Erde, ja des Universums. Und doch glaube ich, dass Gott genau das möchte, mit uns Freundschaft schließen. Freundschaft, das ist eine Beziehung, die von gegenseitiger Zuneigung, von Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist. Oft entsteht eine solche Freundschaft in einem dunklen Tal, wie im Psalm 23. Freilich brauchen wir daraus kein Gesetz zu machen, also wir müssen nicht unbedingt durch eine Not gehen, damit Gott uns seine Freundschaft anbietet. Jesus hat seinen Jüngerinnen und Jüngern diese Freundschaft auch so erklärt. Aber Not macht uns oft empfänglicher für dieses Angebot. Martin Luther sagt, sei guter Dinge und freue dich, denn Gott ist dein Freund. Mancher wehrt sich gegen den Begriff der Freundschaft mit Gott, weil ihm das zu plump vertraulich erscheint. Und doch kommt der Begriff in der Bibel vor. Nicht nur Jesus hat seine Jüngerinnen und Jünger so genannt Freunde. Von Mose wird berichtet, dass er mit Gott von Angesicht zu Angesicht redete, wie mit einem Freund. Und Abraham wird sogar ausdrücklich als Freund Gottes bezeichnet. Wenn man nach den Hintergründen für diese Freundschaft sucht, stößt man immer wieder auf den gleichen Begriff: Glauben. Abraham gilt seit jeher als Stammvater des Glaubens. Dabei war er in vielfacher Hinsicht ein sehr schwacher Mensch. Gleich zweimal verkaufte er aus purer Angst seine Ehefrau und weil er nicht die Geduld hatte, auf den verheißenen Sohn mit Sarah zu warten, zeugte er mit seiner Magd Hagar einen anderen Sohn namens Ismael. Eine Geschichte so richtig zum Fremdschämen. Der Glaube, der Abraham zu einem Freund Gottes machte, war alles andere als makellos. Seine moralische Qualifikation ließ zu wünschen übrig. Und doch ließ er die Hand Gottes nicht los. Und der ihn auch nicht. Abraham glaubte Gott und das rechnete ihm dieser zur Gerechtigkeit. Zur Gerechtigkeit und offenbar auch zur Freundschaft. Abraham war nicht der einzige Gottesfreund, dessen Lebensführung bei genauerer Betrachtung ausgesprochen fragwürdig war. Mose, der mit Gott wie mit einem Freund redete, war ein jähzorniger Totschläger. Und der Zweifel an seiner Berufung begleitete ihn sein Leben lang. Und auch er war nicht gerade ein Glaubensheld. Trotzdem haben wir ihm die 10 Gebote zu verdanken und das Volk Israel den Auszug aus Ägypten. David war nicht nur ein großer König und frommer Liederdichter, sondern auch ein Ehebrecher und Mörder. Wir würden Menschen mit solchen charakterlichen Mängeln heute nie und nimmer eine Stelle in der Gemeinde anvertrauen. Und doch sind es Leute wie Sie, mit denen der Gott der Bibel seine Geschichte schreibt. Das kann einen entsetzen. Es kann aber auch Mut machen. Wenn Gott sogar mit solchen Leuten etwas bewirken kann, kann er es wahrscheinlich auch mit uns. In die Reihe fragwürdiger Glaubenshelden können wir getrost einen weiteren Namen hinzufügen, nämlich Martin Luther. Was dieser Mann bei allem Segen, den er bewirkte, an Abgründen mit sich trug, ist in vielerlei Hinsicht unerträglich. Seine Unbeherrschtheit, sein fast schon verbohrter Umgang mit Menschen, die eine andere Auffassung hatten als er, seine bösartigen Aussagen über Juden, auf die sich später sogar die Nazis beriefen, sein wiederholter Aufruf, die aufständischen Bauern brutal zu erschlagen, seine Rechthaberei und seine fast an Heuchelei grenzende Kritiklosigkeit gegenüber den protestantisch gesinnten Landesfürsten, all das kann jemandem, der sich dem evangelischen Glauben über die Person Martin Luthers annähern möchte, schwer zu schaffen machen. Ja, selbst sein Glaube, den er ja als einzigen Weg zur Gerechtigkeit gegenüber Gott ansah, war immer wieder tief angefochten. Damit lernen wir etwas Wichtiges über das Wesen des Glaubens. Der Glaube, den Luther den Werken gegenüberstellt, ist selbst eben kein Werk. Er ist keine Leistung, die der Mensch zu erbringen hat. Sätze wie, du musst nur mehr glauben oder du musst nur richtig glauben oder sowas oder wenn du nur fest genug glaubst, wird dies oder jenes geschehen, können einen genauso zur Verzweiflung bringen wie die Aufforderung, vollkommen selbstlos und gut zu sein. Es geht bei dem rechtfertigenden Glauben, nicht um die eigene Glaubensstärke. Darum ist es zwar tragisch, aber durchaus stimmig, dass ausgerechnet Luther, der den Glauben über alles andere stellte, in seinem eigenen Glauben so oft angefochten war. Wir werden nicht aus Werken gerecht, nicht aus Werken unserer Liebe, aber auch nicht aus jenem Werk, das wir einen starken Glauben nennen. Der rechtfertigende Glaube ist kein Werk des Menschen, sondern vielmehr das Werk Gottes in uns Menschen. Es ist nichts, was wir tun, sondern bestenfalls etwas, was wir zulassen. So wie der jüngere Sohn aus dem Gleichnis zulässt, dass ihn der Vater umarmt und küsst und neu einkleidet. Und so wie der Beter des Psalms zulässt, dass Gott ihn durchs dunkle Tal führt und anschließend mit kostbarem Öl salbt und ihm den Tisch deckt und den Becher vollfüllt, der Glaube ist die Einwilligung und das sich Bergen in das heilmachende und segnende Handeln Gottes. Und wie immer noch eine Frage zum Schluss. Was meinen Sie? Kann man mit Gott befreundet sein? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis morgen. Bleiben Sie behütet.